19. historische Zürcher Miniatur, Haus zum Rech, 1509. Zum Geburtstag vom Ritter Heiri, einem von den Seltenen, wo 85 wird, versammelt sich Familie Reuscht im Haus zum Rech, wo der Patriarch mit seiner zweiten Frau immer noch wohnt. Sie präsentiert sich als liebe Urgroßmutter, Großmutter und Mutter und dirigiert ihren weiblichen Nachwuchs aus verschiedenen Generationen. Man will dem Senior einen festlichen Geburtstag machen, ist er zwar schon alt und hinfällig, aber gleich noch geistig zweg, man kann nur staunen. Die Frau ist gut 10 Jahre jünger als er. Geheiratet haben sie nach Heiris erster Frau tot. Einen Weg ist die jung, das respektierte Oberhaupt von Haus und Küche. Sie versteht es zusammen mit der Köchin, dank einer eigenhändig angelegten Sammlung von Rezepten, ein Festessen zu richten. Nach Röteli aus dem Zugersee, postet am Morgen auf dem Markt, serviert die Magd Kalbsplätzli an einem Bärlauchsösseli mit ihrem speziellen Hirsebrei, dann kommt ein Gang Hirsch mit teuren Zwetschgen und zum Dessert ist es sogar gelungen, Orangen über Venedig hochzulassen. Der Sohn Marx, der im gleichen Jahr 55 geworden ist, bringt zum Fest Wein aus der Toskana. Nach dem Essen sitzen die Herren auch gemütlich mit dem Jubilar zusammen und ein Enkel, der Diethelm, auch schon 27, fragt: Grossvater, unsere Verwandten sind alle auf dem Weg gezäuftig. Warum sind wir auf der Kornstaffel? Der Senior gibt freundlich Antwort: Weisst, ich bin selber noch lang Weggezäufter gsi und erst nach ein paar Jahren als Bürgermeister zu der Kornstaffel übertreten. Wegen was der Wechsel? Nimmt der junge Mann Wunder. Wir können sagen, quasi als Gegenmassnahme, erklärt der Senior. Seit 1336 sind nämlich beide Bürgermeister traditionell aus der Kornstaffel gekommen, namentlich Junker aus dem Stübli. Ich bin nicht der Erste, aber glaub einer von den Ersten aus einer Handwerkerzunft, wo hat können zum Bürgermeister gewählt werden. Im Lauf der Zeit sind aber die Handwerker immer bedeutender geworden für Zürich. Ihre Arbeit hat einen immer grösseren Teil vom Wohlstand eingebracht. Übrigens gleich wie in anderen Städten auch. Italien, Frankreich, im Deutschen Reich und bis weit in die Niederlande. Wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrem Wohlstand haben die Zäufte auch immer wie mehr mitreden und entscheiden und wären im Kleinrat heute noch Junkere und Kaufleute Mehrheit haben, überwiegend im Grossen Rat Zäufte. Wo aber mit dem Hans Waldmann und mir beide Bürgermeister aus dem Handwerk gekommen sind, wenn die Herren Kornstaffler, aber auch die reichen Kaufleute aus dem Eisen und den Saffern ihre dominierende Rolle nicht verlieren. Sie fangen an, sich in Zäufte einkaufen, manchmal in 3, 4 verschiedene Zäufte. Das passt aber uns im Kreis um den Hans Waldmann herum nicht, und wir hätten wollen vorschreiben, dass jeder nur in einer Zunft oder dann eben in der Kornstaffel dürfe sein, wie das früher Brauch war. Wir hätten aber Mühe gehabt, um diesen Artikel durchzubringen, und da sagte Waldmann zu mir: Heiri, du bist angesehen bei vielen von den Noblen. Dich nehmen sie noch am ehesten auf bei der Kornstaffel. Dann können sie nicht mehr reklamieren, wir seien zwei zünftige Bürgermeister. Und wenn sie merken, dass der Weg auch unsereins offen steht, mögen sie dann auch eher verbieten, dass man in verschiedenen Zünften mitmacht. Ein geschickter Schachzug, staunte Diethelm. Hat sich denn sonst noch manches geändert in deinem langen Leben? Der Patriarch besinnt sich einen Moment. Wo mein Grossvater ein Bub war, da sind noch viel mehr Leute von weit weg in unsere Stadt gekommen. Menschen in fremden Gewändern und mit fremden Sprachen, Lübecker, Hamburger, Schweden und sogar Russen, aber auch Spanier, Venezianer, manchmal auch Maurer. Das muss nach Anno 1351 langsam gehört haben. Seit dem Bund mit den Waldstädten. Mit denen war Habsburg eben hier schon verfindet gewesen und Handelswege durch Österreich sind unsicher worden. Ich habe da erlebt, wie Zürich gespalten war. Kaufleute hätten sich eher an Habsburg anschliessen wollen, die unabhängig sind dann eher an die Schweizer. Der Diethelm fragt, ist nicht wegen dieser Spaltung der Bürgermeister Mais gefangen genommen worden? Obwohl, du weisst meine Bescheid. Und dann ist auch der Krieg um Gaster gekommen, mit dem Ital Redding und seinen Hinrichtungen zu greifen sie. Präzis! Dass hier die anderen Orte so heftig gekämpft haben, hat uns erst gezeigt, wie sehr die Eidgenossen an Zürich interessiert sind, aber auch, dass es im Interesse von uns selber ist, dass wir dazugehören. Hat nicht die Schlacht bei Murten bewiesen, wie stark eine gemeinsame Eidgenossenschaft ist? Diethelm, du bist einfach mein lieber, gescheiden Enkel. Vor dem Burgunderkrieg sind die verschiedenen Orte noch viel mehr jedes für sich gewesen als heute. Nachher werden dann eidgenössische Krieger berühmt und begehrt als Söldner und unsere Bursten reisen dem guten Verdienst nach. Man ist natürlich stolz, ein Eidgenoss zu sein. In diesen Söldnerheer kommen die Leute zusammen aus allen eidgenössischen Orten und so lernt man sich kennen und kommt einander näher. Der Marx, dem Heiri sein Sohn, wirft ein. Dabei geht es natürlich auch ums Geld. Stimmt, und namentlich in den Länderorten ist man froh drum. Auf den Höfen haben sie gern viel Kind als Altersvorsorge, aber je mehr Leute um sind, desto knapper wird der Boden. Und was wollen die vorigen Söhne tun, als reisen? In der Stadt, wo ja das Handwerk immer bedeutender geworden ist, bringt das Reisen aber Nachteil. Uns Zünft fehlen eben Nachwuchskräfte. Der Gegensatz führt namentlich hier zu Spannungen, wo Freiburg und Solothurn von der Städte ins Burgrecht aufgenommen worden sind. Schier geht die Eidgenossenschaft auseinander. Aber der Jubel über das Stanzer Verkommnis beweist dann, wie sehr doch die verbündeten Orte eine Einheit sind. Das drückt sich auch aus in dieser Bestimmung. Man will in Zukunft nur gemeinsame Bündnisse abschliessen. Der Gegensatz zwischen Städt- und Länderort, meinte Diethelm, ist glaub drum so extrem gsi, weil auswärtige Fürsten diesen Weg viel für Söldner zahlen. Wieso sind für die ihre Söldnerheer so wichtig? Da mischt sich die Regierung ein, dem Heiri seine Frau. Du, lieber Diethelm, machst den Grossvater viel zu müde mit deiner Fröglerei. Sonst geht er eben um die Zeit an mich liegen. Und die Schwiegertochter hilft ihr. Würdest nicht du, Marx, schauen, dass dein Vater abliegen kann? Der Heiri wehrt ab. Ich bin überhaupt nicht müde. Im Gegenteil, meinem Enkel seine Fragen machen mich lebendig. Die Jugend tut mir gut. Seine Frau. Ich kenne das. Dann bist du abends erschöpft. Nein, geh nur liegen. Das ist gescheiter. Wenn du erlaubst, Vater, so erkläre ich unterdessen meinem Sohn ein paar Sachen, was nicht schadet, wenn die ein zukünftiger Politiker weiss. Mach das nu, Marx, der Patriarch. Du wirst das besser können als ich, alter Mann. Und geht mit seiner Frau ins Schlafzimmer, während der Marx anfängt. Ein Landesherr hat vom Söldner her verschiedene Vorteile. Erstens hat er die Macht in der Hand und muss er nicht jedes Mal fragen, wenn er in den Krieg ziehen will. Dann hat er eine Truppe von Berufssoldaten, die ständig trainiert sind und auf dem neuesten Stand der Technik. Weiter ist das Heer immer parat und bleibt verfügbar, während eine Milizarmee sich verlauft oder schon gar nicht kommt, im Heuet oder zu lernt. Viertens hat außer ihm niemand den Überblick über die Finanzen. Seine Söldnerführer stellen da Rechnung und er allein mit seinen Buchhaltern kontrolliert sie. Fünftens gibt es keine Tote unter seinen Untertanen. Endlich kann er die Verantwortung von Gräueltaten auf die Söldnerführer abschieben. Das wären etwa die wichtigsten Vorteile für einen Fürst. Welches sind dann die Nachteile? So ein Söldnerheer muss ja da immer sein. Wenn nicht im Findesland, dann im eigenen. Und die Männer, die aufs Töten geschult sind und straflos mit Waffen auf Menschen losmühen, Männer, die ständig ein Lagerleben führen, ohne direkte Verantwortung für Frau und Kind, derig Männer verrohen. Ein Fürst muss also ständig seine Truppen beschäftigen, für das die nicht im eigenen Land Bevölkerung kujonieren. Hat ein Fürst einmal ein ständiges Söldnerheer, so kommt er bald nicht mehr ohne aus, er wird abhängig. Auch ist es den Söldner gleich, für wen sie gehen kämpfen. Der Fürst muss also führen, dass ein Gegner seiner Truppe mehr zahlt und sie ihm abspenstig macht oder sogar gegen ihn selber richtet. Auch schon ist es vorgekommen, dass ein Söldnerführer seinen Fürst absetzt. Zum Beispiel hat das Forza Mailand so an sich gerissen. Auch im Kampf kann sich ein Landesherr nicht immer auf seine Söldner verlassen. Die kämpfen eben nicht für sich und ihre Angehörigen, sondern für Geld. Das hat ja schon der Grossvater gesagt. Du hast mir das klar dargestellt, Vater. Es scheint da allerhand für und wider um zu sein, sodass ein Landesherr sich gut muss überlegen, je nach seinen Mitteln, nach seinen Nachbarfürsten, nach seinem Gelände und allweg besonders nach seinem Volk, ob er ein grosses, ein kleines oder überhaupt ein Söldnerheer anschaffen soll, das natürlich viel Geld kostet. Präzis so sehe ich es auch. Jetzt interessiert mich aber auch die andere Seite. Die Eidgenossen sind ja berühmt und begehrt als Söldner. Und doch habe ich schon gehört, man sollte das Reislaufen verbieten. Wie stellst du dich zum Söldnerwesen aus unserer Sicht?
Du stellst eine ganz wichtige Frage, Diethelm. Die Antwort ist aber kompliziert. Fangen wir mit dem Geld an. Ein Lehrling muss am Anfang noch Lehrgeld zahlen. Wenn er sich macht und ein bisschen Glück hat, kann er bequem den Unterhalt von einer mittleren Familie verdienen, aber eben erst später. Der Söldner dagegen überkommt ein Handgeld, sofort regelmässig Sold, und er hat Aussicht auf Kriegsbeute und Gelegenheiten zum Plündern. Das verführt eben viele Burschen zum Reislaufen und keine denkt an die Invaliden und Alten, die betteln müssen. Von dem Sold kommt meistens nur ein kleiner Teil in unser Land. Die Söldner verjubeln es, sie gewöhnen sich an Luxus und wegen ihrem Beispiel steigen auch bei uns die Ansprüche. Aha, drum heisst es amig, vor dem Burgunderkrieg hat man bei uns viel bescheidener gelebt, einfachere Kleider angelegt, mehr vom Einheimischen gegessen.
Du sagst es. Aber weiter zum Finanziellen. Begüteren die Eidgenossen, übernehmen die Vermittlung von Söldnern und über entsprechende Pensionen kommt nicht nur ein beachtlicher Haufen Geld ins Land, die Verträge über Werbekontingent mit fremden Fürsten geben auch Zoll- und Handelsvergünstigungen bei Fee- und Textilexport und Korn- und Salzimport respektive mit dem Papst nach Ablassrecht und Kollaturprivilegien. Wegen dem also hat Zürich seine Recht zum Priester bestimmen und den Ablass für alle die Pilger zu Felix und Regula.
Eben der begünstigt wieder den Pilgertourismus. Alles das bringt einen wirtschaftlichen Aufschwung, namentlich wenn investiert wird in inländische Entwicklung und Produktion. Soweit zu den finanziellen Vorteilen. Ein weiterer Gewinn ziehen wir Eidgenossen von diesen vielen Söldnern, weil die auf Kosten von fremden Landesherren militärisch flott sind und im Notfall für uns eingesetzt werden. Jetzt zu den Nachteilen. Gerade punkto Wirtschaft hapert es, wenn die Jungen keine Lehre mehr machen wollen, wenn sie verkrüppelt, verroht und anspruchsvoll rumkommen und erst noch nichts arbeiten.
Ich habe mich schon genug aufgeregt über die vielen Radaubrüder, besoffenen Bettler, Diebsgesindel und Landstreicher, die Zürich unsicher machen.
Aber auch die Pensionen selber haben nicht nur Vorteile. Es gibt eine Konkurrenz unter den Vermittlern von Reisläufern. Die Seriösen betreiben ihr Geschäft zuverlässig und lesen ihre Söldner entsprechend aus. Sie wollen eben ihre Kunden behalten. Andere aber gehen unten rein, namentlich mit den Bedingungen. Der Vermittler kostet es halt nichts, wenn er im Vertrag zu Ungunsten vom Land auf gute Konditionen verzichtet.
Du denkst an die Klausel, die der Vertrag sofort hinfällig macht, wenn wir selber Truppen nötig haben.
Richtig. Aber die Klausel ist überhaupt ein Schutz für uns. Wegen derer hüten sich die Fürsten, die Eidgenossen anzugreifen.
Sonst stehen sie plötzlich ohne ihr Heer da.
Weiter sollten wir exklusiv Verträge mit bestimmten Fürsten nicht zulassen. Mit denen machen wir denen ihre Gegner auch noch zu unseren Feinden.
Soweit der erste Teil von der 19. historischen Zürcher Miniatur «Haus zum Rech». Mit dem zweiten Teil geht es später weiter.